Die Realität hinter der Cloud, das sind halt Rechenzentren, das sind die Gebäude, das sind die Server, die Rechner, die Speicher. Das ist Cloud, oder? Und das kann man eben auch anlangen, das braucht Platz. Und die sind dringend notwendig, weil ohne die Infrastruktur findet Digitalisierung einfach nicht statt.
Ohne Infrastruktur keine Digitalisierung. Aber wie steht es denn um unsere Infrastruktur? Haben wir den Arbeitsplatz, den wir brauchen? Gibt es die richtigen Mobilitätsangebote und sind die Datenleitungen dick genug? Das diskutieren wir in den nächsten 3 Episoden vom e-Zürich Polit-Talk und in einem Live-Panel. Ich bin Nico Leuenberger und mein erster Gast ist Christian Grasser. Er ist Geschäftsführer bei ASUT, dem Schweizerischen Verband für Telekommunikation. Herzlich willkommen, Christian.
Hallo Nico, hoi.
Wie hat sich die Pandemie, die wir jetzt haben, auf deine persönliche Arbeitsweise ausgewirkt?
Ich denke, Homeoffice ist ganz klar die dominierende Arbeitsform gewesen. Wir haben relativ früh auf Homeoffice umgeschaltet und ich kann wahrscheinlich die Anzahl Meetings, die ich dann in den ersten beiden Jahren nicht daheim geführt habe, an einer Hand abzählen. Von dem hat sich das Arbeiten komplett geändert in dieser Zeit.
Und bist du bei der Infrastruktur je an eine Grenze gestoßen, wo du gefunden hast, das funktioniert jetzt nicht, das finde ich mühsam, das bräuchte ich?
Infrastrukturmässig gar nicht. Also wenn du jetzt von Internetanschlüssen oder auch Mobilfunk an diese Themen denkst, dass es immer hervorragend funktioniert. Verblüffend und eindrücklich habe ich immer gefunden, wie schnell sich die Instrumente, die Tools weiterentwickeln. Oder fast jede Woche hast du irgendwo ein Software-Update bekommen. Und dann haben vor allem die Online-Conferencing-Tools, die haben jede Woche irgendetwas neu können, mehr können. Und man hat wirklich gespürt, wie schnell die Firmen dran sind, die Tools zu optimieren, besser zu machen. Und das habe ich enorm gefunden.
Und die Arbeit beim Verband, hat sich die auch gleich schnell gewandelt? Weißt, es muss ja auch da hat eine komplette Umstellung müssen stattfinden. Ist das auch so schnell und reibungslos gegangen?
Es ist schnell gegangen. Es ist, ich sag mal, auch reibungslos gegangen. Aber es hat natürlich eine extreme Arbeitslast mit sich gebracht. Und wir machen das Verband jedes Jahr Fachkonferenzen, Tagungen. Und eine Zeit lang war unklar, können wir die überhaupt machen oder nicht. Wir mussten Teilanlässe müssen absagen. Dann war da eben quasi vergeben. Teilanlässe haben nachher Hybrid durchgeführt. Und das gehört mir immer wieder, die hybriden Anlässe, das klingt so harmlos. Faktisch tut man 2 Anlässe parallel organisieren und das mit dem gleichen Team. Und die Arbeitslast hat da deutlich zugenommen im Vergleich zu vorher und vermutlich auch zu vergleichen mit nachher dann.
Aber ich glaube ja, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ganz zurück zu vor Pandemie wird es nie geben. Gewisse Sachen werden bleiben, die Arbeit von der Zukunft wird eine andere sein. Was hast du das Gefühl, infrastrukturmässig, was sind die Schlüsselpunkte? Was braucht es wirklich, um können schaffen in Zukunft?
Ich denke jetzt wirklich auf der Infrastrukturseite und für das steht ja auch unser Verband in der Telekommunikation, das sind das Kommunikationsnetz, ob das jetzt Mobilfunk ist oder Glasfaser oder Kupfer. Man muss irgendwo eine Verbindung können herstellen. Und das Zweite, was häufig vergessen geht, sind die Rechenzentren oder Datacenter, wie es so modern heisst. Weil irgendwo müssen die Daten auch gespeichert werden, irgendwo laufen die Programme. Und das sind jetzt aus unserer Perspektive ganz klar Kerninfrastrukturen, die es braucht. Wenn man Infrastrukturen breiter denkt, an Bildung, an Gerät, wo man daheim hat, bis zum eigenen Büroarbeitsplatz oder Schreibtisch, dann geht es natürlich noch viel weiter.
Das Erste, was du gesagt hast, ist Internet, eben Glasfaser auch. Ich habe ja gestaunt, weil ich lange zu Winter mitten in der Stadt gewohnt, da haben wir das gehabt. Nachher sind wir in einen kleinen Krachen rausgezügelt, ganz im Nordosten vom Kanton Zürich. Wirklich ein kleiner Weiler. Und gleichzeitig, wie wir dort eingezogen sind, haben die dort Glasfaser reingezogen. Und dann habe ich gefunden, ja gut, also wenn es da außen schon Glasfaser hat, finde ich eigentlich noch cool. Ist da die Arbeit gemacht bei uns?
Ich denke, wir sind jetzt mit in dem Prozess drin. Oder wenn man sich überlegt, was ist eigentlich eine Glasfaserverbindung, dann redet man häufig von Fiber to the Home. Das ist wirklich die Glasfaser, die bis in die Steckdose in die Wohnung geht. Das ist ein bisschen mehr als ein Drittel von der Schweiz, die das heute schon hat. Was man aber häufig vergisst, ist, dass jede Technologie heute irgendwo von einem Abschnitt Glasfaser drin hat, ob das nur bis zu der Zentralen ist oder bis zu der Mobilfunkstation oder bis zu einem Container in der Straße oder bis zum Keller. Also heute hat man eigentlich relativ viel hybride Netze, wo eben eine Mischung ist zwischen alter und neuer Technologie. Und die sind auch schon recht leistungsfähig. Und für das, was wir jetzt gebraucht haben während der Pandemie, sprich, können Videokonferenzen machen, E-Mail schicken, auf den Cloud-Speicher zugreifen, da lange die Bandbreite eigentlich sehr gut.
Ist es denn überhaupt sinnvoll, das überall weiter herzuziehen? Also jetzt bei uns, ich muss sagen, ja, ich genieße mein schnelles Internet, aber sie haben eine recht lange Straße aufgerissen, bis sie bei uns draussen waren. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig war.
Es ist Zukunft. Irgendwann wird vermutlich jedes Haus und jede Wohnung direkt mit Glasfaser angeschlossen sein. Die Frage ist, in welcher Zeitspanne muss das gemacht werden? Und was wir heute erleben, ist halt, dass gewisse Gebiete direkt mit Glasfaser bis in die Wohnung versorgt sind. Es gibt andere Gebiete, da macht man eben so eine Mischlösung. Ich denke auch, dass Mobilfunk 5G in Einzelfällen kann eine Lösung sein. Allenfalls um einen Weiler oder ein einzelnes Gebäude schnell können anzubinden. Weil was wir heute spüren in der Bevölkerung, aber auch in der Politik, ist, man will möglichst schnell, möglichst gute Bandbreite, gutes Internet für alle. Jetzt ist ja gerade auch eine Verordnung in Vernehmlassung, wo man die Grundversorgungszahlen will anheben, also 80 Megabit für jeden. Und wenn man das will und wenn man das schnell will, dann muss man einen Technologiemix anwenden und da kommt die eine Gemeinde die eine Technologie zur Anwendung, in einer anderen eine andere. Und das tut mir der richtige Weg, weil wir ja keinen digitalen Graben in der Schweiz will, sondern möglichst vielen Menschen den Zugang zum Internet ermöglichen.
Ist das eine Zürcher Vorlage oder eine nationale sogar, 80 Megabit?
Das ist national, das geht um Grundversorgung, das passiert auf Bundesebene, ja genau.
Und was bringt mir das? Also da habe ich nachher das Recht, zum was machen, wenn ich das noch nicht habe?
Genau, wenn du es noch nicht hast, hast du das Recht auf 80 Megabit Download. Das heisst, die Branche muss dir dann, irgendjemand muss dir das bereitstellen, aber technologieneutral, vielleicht ist es am Schluss tatsächlich eine 5G-Verbindung, die du bekommst, vielleicht ist es eine Glasfaser von Swisscom oder eine Glasfaser von deinem lokalen EW oder ein Kabelanschluss von einem Kabelfernsehanbieter. Wer denn das genau macht und welche Technologie dahinter steht, das wird man sehen. Aber du hast zukünftig irgendwann das Anrecht, also wenn das so kommt, wie es jetzt in Planung ist, hast du irgendwann das Anrecht auf 80 Megabit Download.
Das könnte aber auch eine Mobilfunkverbindung sein. Hast du gesagt, 5G hast du nebenbei erwähnt, als wäre das nicht so ein Problem. Wir wissen aber, 5G hat rechte Widerstände ausgelöst in der Bevölkerung. Da gibt es Bedenken wegen Gesundheit, es gibt Krebsbedenken. Die Leute sind sehr, sehr skeptisch. Auf jeden Fall die Leute, die man hört. Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, die unsere Branche heute im Alltag hat, oder? 5G ist der nächste Mobilfunkstandard. Dass es kommt, denke ich, ist klar. Man braucht es auch dringend. Die Datenmenge in den Netzen, die wachsen immer noch extrem schnell und irgendwann gibt es den Datenstau. Und wenn man das verhindern will und wenn man nicht neue Antennen bauen will, sondern die bestehende Antennen letztlich modernisieren, dann führt eigentlich kein Weg an 5G vorbei. Und das gilt ja nicht nur in der Schweiz, gell? Das sehe ich sehr deutlich in Europa, in Deutschland, in Österreich. In allen Ländern sind die Regierungen, ist die Politik daran, 5G wirklich aktiv zu unterstützen, zu fördern, weil man sich bewusst ist, dass das eine von der Basistechnologien von einer digitalen Gesellschaft und von einer digitalen Wirtschaft von der Zukunft ist.
Aber trotzdem sind rechte Bedenken um. Und es gibt auch Studien, recht viel zitierte Studien, eine von Italien, eine aus den USA, die mit Mäusen probiert hat, die auf diesen Frequenzen beschallt hat. Und dort hat man gemerkt, ja, das Krebsrisiko kann man nicht komplett ausschliessen.
Das Risiko komplett ausschliessen, das kannst du heute bei keiner Technologie und nirgends mehr. Was man aber auch muss sehen, und das geht häufig vergessen, dass vermutlich Mobilfunk keine von den besten untersuchten Technologien ist. Oder der moderne Mobilfunk ist vor rund 20, 21 Jahren eingeführt worden. Und die Diskussion um mögliche Risiken, mögliche gesundheitliche Auswirkungen, die hat es von Anfang an gegeben. Und seit Anfang an hat man auch geforscht, immer wieder geforscht, Studien gemacht, die miteinander verglichen. Bezüglich Krebs ist jetzt gerade, ich glaube, vor 2-3 Wochen ist eine neue Studie publiziert worden, eine europäische, die sehr gut gemacht ist, wo jetzt zum Schluss kommt, bei Kindern und Jugendlichen, die sehr früh angefangen haben, drahtlose Geräte zu brauchen, gibt es kein erhöhtes Krebsrisiko beispielsweise. Und Schlagzeilen in der Sonntagspresse war, Krebs und Mobilfunkrisiko ist vom Tisch. Also die Aussage gibt es natürlich auch. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass Studien, die irgendwo einen Effekt finden, werden immer viel prominenter. Über die wird prominenter berichtet in den Medien, über die wird mehr geredet, als über all die Studien, die nichts finden oder die Entwarnung geben. Und darum ist aus unserer Sicht sehr wichtig, dass man sich dann eben auf Gesundheitsbehörden verlässt, sei das in der Schweiz oder international, die regelmässig einen Vergleich machen zwischen allen Studien, die gemacht worden sind, und dann zu einer Schlussfolgerung kommen. Und dort ist man heute eigentlich am Punkt, dass gesundheitliche Beeinträchtigungen, wenn Grenzwerte eingehalten werden, und das werden sie in der Schweiz, letztlich nicht beleidigt sind.
Wie fest siehst du als Aufgabe auch vom Verband für Telekommunikation, um da informieren, um eben nicht nur investieren in die Hardware und in den Ausbau, sondern auch in Information? Gerade 5G ist ja so komplex, oder?
Das ist ganz klar eine Aufgabe von unserem Verband, und das machen wir über verschiedene Kanäle. Sei es, dass wir haben regelmäßig Faktenchecks gemacht in den letzten Jahren, wo wir auch publiziert haben, wo wir den Medien zugeschickt haben. Ich bin regelmäßig an Informationsveranstaltungen gegangen in den Kantonen, in den Gemeinden, um einen direkten Dialog letztlich mit der Bevölkerung über diese Fragen zu diskutieren. Wir sind in den Medien präsent. Ich denke, die Informationsaufgabe, die haben wir ganz klar und die nehmen wir auch wahr. Was ich dabei häufig feststelle, ist eigentlich, dass, und das ist nicht nur das Mobilfunkproblem, oder? Dass wir haben in der Schweiz sehr gute Infrastrukturen, aber man will sie nicht mehr sehen. Und der Widerstand gegen Mobilfunkantennen, der ist jetzt bei Windrädern genau gleich, oder? Oder wenn heute die SBB würde eine neue Eisenbahnlinie planen oder irgendwo neue Strassen gebaut werden oder eine Kirchverbrennungsanlage, oder die ist mal in Zürich mitten in der Stadt gestanden, Josefstrasse, jetzt wird sie abgerissen. Die Vorstellung, dass man heute mitten in der Stadt eine Infrastruktur könnte bauen, das ist nicht mehr akzeptiert. Man will die beste Infrastruktur, das ist die Erwartungshaltung, aber sie sollte, wenn möglich, unsichtbar sein. Und das geht halt bei den Antennen nicht, oder? Die kannst du nicht im Boden vergraben. Die müssen sichtbar sein, sonst funktioniert sie nicht, oder? Weil die Strahlen, die Informationen müssen ja in die Breite gehen, in die Fläche gehen, die muss man können senden. Und da haben wir halt einen Widerspruch zwischen etwas, was sichtbar ist, wo die Leute nicht wegschauen können und dann halt Einsprache dagegen machen, und die Notwendigkeit, dass es die Antenne braucht.
Ja, das ist eine spannende Beobachtung. Wir brauchen immer mehr Infrastruktur, aber wir sie nicht sehen. Ich habe das Gefühl, früher war man stolz gewesen, also jetzt vor 100 Jahren war man stolz gewesen, wenn diese Bahn ist. Also man hat sie auch nicht mit im Dorf wollen, logisch, aber man hat gesagt, hey, da haben wir etwas geschafft, die Industrie, unsere Schweizer Industrie, die kann so etwas. Und heutzutage will man das nicht mehr sehen. Was hast du das Gefühl, woher kommt das?
Ich denke, das ist schon, die Anspruchshaltung hat sich dort geändert. Es ist vielleicht auch ein Erfolg vom, wie soll ich sagen, vom Wohlstand, den wir haben. Wir können es uns auch leisten, oder? Wir haben, die Städte sehen heute anders aus, als sie noch vor 20, 30, 40 Jahren ausgesehen haben. Die Industriequartiere sind zu Wohnquartieren geworden. Wir haben kein lautes Gewerbe mehr. Wir haben auch eben keine Infrastruktur mehr. Wir wollen immer weniger Verkehr haben. Also das Leben in der Stadt wird beschaulicher, wird ruhiger. Und dort passen einfach Infrastrukturen nicht mehr rein.
Bei uns zu Winterthur hat der Grossbaustelle recht zu reden gegeben. Zwar im Industriequartier, aber gleich, es ist an meiner Pendelstrecke und ich habe mich immer gefragt, was wird da gebaut? Das wird ja riesig, ein Gebäude ohne Fenster. Und irgendwann habe ich gedacht, es könnte ein Datencenter sein. Und mittlerweile weiss ich, es stimmt, es ist ein grosses, es gibt eines der grössten Datencenter der Schweiz. Und das ist ja auch so ein Teil Infrastruktur, oder? Das sieht man jetzt tatsächlich, es ist an einer grossen Winterthurer Hauptachse. Aber eigentlich will gar niemand die Datencenter. Aber wir wollen am Abend Netflix schauen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das Datencenter jetzt bestritten sind oder dass man die nicht will. In der Regel stehen die auch irgendwo in der Industriezone oder in der Gewerbezone, eher am Rand von der Ortschaften. Das würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben, dass da ein Widerstand oder etwas Ähnliches dagegen ist. Was aber ist, dass die meisten Leute gar keine Vorstellung haben, was ein Datacenter ist oder ein Rechenzentrum. Wenn man über Digitalisierung diskutiert, dann dauert es ja keine 5 Minuten und dann reden wir über Cloud. Und jeder hat eine Idee, was eine Cloud ist. Der eine tut seine E-Mail über Cloud schicken, der andere hat seinen Fotospeicher. Videokonferenz oder auch das Gespräch, das wir jetzt hier führen miteinander, findet ja letztlich über eine Cloud statt. Und das klingt halt so luftig, oder? Und die Realität hinter der Cloud, die Physik oder die physische Realität, das sind halt Rechenzentren. Das sind die Gebäude, das ist die IT-Infrastruktur, das sind die Server, die Rechner, die Speicher. Die Notstromaggregate, alles, was dazugehört, das ist Cloud, oder? Und das kann man eben auch anlangen, das braucht Platz. Und die sind dringend notwendig, weil ohne diese Infrastruktur findet Digitalisierung einfach nicht statt.
Es braucht Platz und es braucht abartig viel Strom. Also das Datacenter Zwinti frisst zu Spitzenzeiten 55 Megawatt und das ist halb so viel, wie die ganze Stadt Winterthur zu Spitzenzeitenfrist. Die ganze Stadt Winterthur braucht etwa 100 und mit diesem Datacenter kommen 50 dazu. Das sind ja unvorstellbare Strommengen, die da reinfließen. Jetzt müssen sie ein Unterwerk aufrüsten für ein paar Millionen Franken, um das überhaupt bereitstellen können. Ist das gerechtfertigt? So viel Strom, darf man so viel Strom brauchen?
Das Interessante ist, wenn ich die Stromstatistik schaue vom Bund, oder wie sich der Stromverbrauch jetzt generell von der ganzen IT, aber auch Unterhaltungstechnologie, und da gehört dann die Rechenzentren auch irgendwo dazu, entwickelt hat in den letzten Jahren, dann ist das eben nicht dramatisch angestiegen. Also man könnte eigentlich denken, mit der Digitalisierung, mit der Art und Weise, wie wir heute Computer, Tablet, Smartphone, Fernseher, Setup-Boxen, was auch immer nutzen, müsste eigentlich der Stromverbrauch explodiert sein, und das ist ja nicht. Was dahinter steht, ist eine Verlagerung. Wenn so ein neues Rechenzentrum kommt, dann führt das häufig dazu, dass Firmen ihre Rechenzentren, die sie heute im Keller haben, ich sage das mal einfach so, oder, in das moderne, effiziente Rechenzentrum verschieben. Das braucht dann eben pro Rechenleistung deutlich weniger Energie als vorher. Und auch wenn jetzt die Zahl für Winterthur sehr gross ist, kann das insgesamt dazu führen, dass eben weniger Strom gebraucht wird. Und von dem her sind die Rechenzentren denke ich, gute Sache. Wir haben auch mal eine Studie zu dem Thema machen lassen, zusammen mit dem Bundesamt für Energie. Wir haben das angeschaut. Und es ist halt wirklich so, dass die modernen Rechenzentren viel weniger Strom brauchen zum Kühlen, zum Heizen, für den ganzen Betrieb rundherum. Und von dem her ist das eben auch energetisch letztlich die richtige Lösung und der richtige Weg.
Was mich aber da ein bisschen irritiert hat in diesem konkreten Fall, ist, dass es kein Konzept gegeben hat für die Abwärme. Also man fragt sich jetzt, wo das Datacenter schon fast in Betrieb ist, was machen wir mit dieser Wärme? Weil ja die ganzen 55 Megawatt schlussendlich, nachdem sie geschafft haben im Datacenter, sind sie Wärme. Und offenbar hat sich niemand vorher, ich sage jetzt nicht, es hat sich niemand überlegt, aber man hat nicht geschafft, irgendwie ein Konzept zu erstellen, wo man etwas machen könnte mit dieser Wärme. Wieso ist das so schwierig?
Ich denke, das ist ein Thema, das weitergeht als das Rechenzentrum. Das gilt ja letztlich auch für jede Grossbäckerei oder jeden Betrieb, der Abwärme generiert. Und ich glaube, gerade jetzt mit der Energiestrategie, auch die Abstimmungen, die wir in Zürich hatten, wo man immer mehr das Bewusstsein hat, dass man letztlich sorgsam mit Energie umgehen muss, wird man zukünftig müssen genau in diese Richtung arbeiten und sich überlegen, wie kann man Wärmenetz bauen, wie kann man Wärmenetz betreiben. Und was natürlich klar ist, wenn am Schluss jemand das Rechenzentrum baut, dann kann nicht der Betrieb ein Fernwärmenetz für eine ganze Gemeinde bauen. Also das ist weder seine Aufgabe, noch kann man das irgendwo finanzieren. Aber dort, wo das Fernwärmenetz hat, kann man sich natürlich sehr gut überlegen, kann man das dort anschliessen. Und dann gibt es aber tausend kleine Details und Rahmenbedingungen. Stimmt das Wärmeniveau? Also ist die Wärme überhaupt genug warm, die dort rauskommt? Jetzt im Vergleich zu einer Kirchverbrennungsanlage, die sehr hohe Wärme liefert.
Ja, aber ist das Datacenter am richtigen Ort, 24 Grad oder so.
Das ist sehr Niedertemperatur, oder? Also da gibt's, man muss wirklich anschauen, ob es sich lohnt. Aber du triffst den Nagel auf den Kopf, oder die Abwärme ist ein Thema. Und an dem arbeiten genau die grossen Rechenzentren, dass sie da clevere Algorithmen, du moderne Kühlungssysteme probieren, eben möglichst wenig Strom zu verbrauchen, um letztlich die Computer und Speicher zu kühlen.
Hast du das Gefühl, sind die Anreize genug gross? Oder sagt man ja, man kann viel Geld verdienen mit so einem Datacenter, die Leute wollen ja die Cloud nutzen, beruflich und privat, und der Strom ist ja rum, machen wir uns nicht so viel Sorgen.
Ich glaube, das Bewusstsein ist ganz gross. Also wenn ich mit Betreibern von Rechenzentren, aber auch mit Lieferanten vom Equipment diskutiere und rede, dann ist Energieeffizienz, Stromverbrauch ist immer eines der Top-Themen, wo diskutiert wird. Also ich denke, das Bewusstsein, dass man da muss effizienter werden muss, dass weniger Stromverbrauch besser ist, das ist ganz klar da. Von der ASU selber sind wir dran, zusammen mit der ETH in Lausanne, mit Firmen aus der Branche, mit anderen Verbänden, gerade zum Beispiel auch ein Label auf den Markt zu bringen, wo man effiziente Rechenzentren kann auszeichnen kann, damit man eben auch auf dem Markt von außen sieht, das ist ein effizientes Rechenzentrum. Und dass wir das überhaupt dann können fürschreiben und jetzt am Markt bringen, zeigt ja auch, dass das Bewusstsein für die Frage tatsächlich da ist. Mhm. Und nicht zuletzt, ich meine, es ist Wirtschaft, oder? Jedes Kilowattstunde, das ein Rechenzentrum nicht braucht, spart das Geld. Also es ist auch, das ist wirklich Win-Win, wo auf beiden Seiten spielt.
Und lustiger Vorschlag gibt es ja bei uns jetzt. Winterthur wartet ja seit, ja, es ist mehr als ein Jahrzehnt, wo die Stadt wartet auf ein zusätzliches Hallenbad. Und das ist nie zustande gekommen, ist immer gescheitert. Und jetzt hat die SP plötzlich einen Vorstoß eingereicht, ja, komm, wir bauen das Hallenbad neben dem Datencenter, dann können wir es gratis heizen. Also plötzlich kommt in so eine Infrastruktur zustande, kann sich gegenseitig befruchten.
Also in Appenzell hat es das Rechenzentrum von der, ich weiß den Namen gar nicht mehr richtig, ob Ostschweiz heisst oder SAK, die haben eine Käserei neben dem Rechenzentrum. Die ganze wärmeartige Käserei, die ist relativ energieintensiv, die brauchen Wärme für Käseproduktion. Und die geht ab, Wärme ist genau so ein Fall, so ein Beispiel. Oder wenn es aufgeht, wenn man da eine Lösung findet, wo beides näher beieinander ist, dann ist das natürlich super.
Wo siehst du jetzt noch die grössten Baustellen, wenn wir jetzt die Infrastruktur, wenn wir jetzt den Fokus wieder aufmachen auf die ganze Infrastruktur, wo ist die grösste Baustelle, um in Zukunft noch besser arbeiten zu können?
Die Baustelle jetzt aus Branchensicht ist ganz klar der 5G-Ausbau. Ja. Das wird total unterschätzt, weil es Betreiber, die Mobilfunkanbieter bis heute geschafft haben, dass wir eigentlich immer eine gute Versorgung haben. Oder? Das Handy, das Tablet, das funktioniert in der Regel und niemand fragt sich, wieso das so gut funktioniert. Und jetzt kommen die Anlagen langsam an Anschlag. Und wenn man jetzt nicht modernisieren kann, dann ist mittelfristig gibt es einen Datenstau und Qualitätseinbußen. Und ich habe es vorher schon gesagt, was ich beobachte in Europa, in Deutschland, also dort wird aktiv mit Geld geholfen von den Regierungen, vom Staat, dass die 5G-Technologie schneller ausgerollt wird, schneller angeboten wird, weil man wirklich sieht, das ist ein Treiber von der Digitalisierung, von der Zukunft. Und die Schweiz hat heute eine sehr gute Infrastruktur, da kann man nichts sagen, oder? Aber wir haben jetzt das Risiko, dass man da irgendwann in Rückstand geratet und letztlich dann die Wettbewerbsfähigkeit beispielsweise oder die Versorgung in der Schweiz kann leiden.
Also du würdest dir mehr Unterstützung noch ein bisschen wünschen?
Jetzt nicht monetär, weil in der Schweiz spielt der Wettbewerb. Das ist übrigens, denke ich, wirklich eine Stärke, wieso wir überhaupt so eine gute Infrastruktur haben. Die gesetzliche Grundlage im Telekom-Bereich ist von Anfang an so gewesen, dass wir einen Infrastrukturwettbewerb haben. Das ist Swisscom gegen Sunrise, gegen UPC, aber auch die Stadtwerke bauen Netz wie die Winterthur oder Zürich haben eigene Netz. Wir haben 3 Mobilfunkbetriebe. Also die Vielfalt an Netz und der Wettbewerb dazwischen hat ja dazu geführt, dass laufend Geld investiert wird und die Netze immer moderner werden. Das ist gut, oder? Von dem her, da braucht es keine Unterstützung. Aber wenn es darum ging, jetzt Aufklärung in der Bevölkerung, das Bereitstellen von guten Antennenstandorten, effiziente, schnelle Baubewilligungsverfahren, da würde ich mir doch noch ein bisschen Unterstützung wünschen.
Du hast ganz am Anfang gesagt, du hast jetzt müssen deine Arbeitsweise umstellen, oder? Wegen der Corona-Pandemie. Wir hoffen alle, das ist möglichst gleich vorbei. Und wenn du jetzt frei von Zwängen könntest entscheiden, wie möchtest du in Zukunft arbeiten? Wo schaffst du am liebsten, wo am besten, vielleicht wo am kreativsten? Was wäre für dich die Wunscharbeitsweise und der Wunscharbeitsort vielleicht auch?
Es hat sich bei mir interessanterweise gar nicht so geändert. Also jetzt mit Homeoffice ist natürlich eingeschränkt gewesen, dann war ich primär daheim gewesen. Aber ich bin vorher schon so ein sogenannter Nomad gewesen, ein digitaler Nomad, der eben gewandert ist zwischen daheim, zwischen irgendwo in einem Coworking-Space oder auch in einem Kaffee und einmal im Büro. Also die Geschäftsstelle bei mir ist in Bern, dort haben wir unser Büro, ich selber lebe in Zürich. So das Nomadische ist etwas, was ich gerne habe, weil das strukturiert den Tag ein bisschen. Es gibt immer wieder eine Abwechslung, wenn man sich wieder mal bewegt. Neue Umgebungen inspirieren auch immer wieder. Das ist so schon meine Arbeitsweise, die habe ich vorher schon gehabt und die wird auch nachher, denke ich, bleiben. Was jetzt sicher zu kurz gekommen ist, ist der direkte Kontakt im Team. Und das höre ich auch von vielen Kollegen, die haben viel darunter gelitten, weil die kleinen Bildschirme, das ist alles toll, oder? Bildqualität ist top, aber so das Gefühl sehen, Emotionen lesen, der spontane Austausch, irgendeinen Witz, irgendwo etwas aufschnappen, wo jemand anders etwas sagt im Büro, das fehlt einfach. Oder? Und das denke ich mir ganz wichtig, nicht nur bei uns generell, und da bin ich froh, wenn die ganze Übung dann mal vorbei ist, dass man dort ein Stück Normalität zurückbekommt.
Wo ist der aussergewöhnlichste Ort, wo du als Nomad schon mal geschafft hast?
Da habe ich jetzt gar nichts bekommen, jetzt wirklich. Also es ist aussergewöhnlich. Ich bin schon auf dem Lindenhof gesessen, an einem lauen Herbst, Nachmittag und halt dort oben gearbeitet, weil ich eine Stunde musste warten auf das Meeting.
Das ist ein schöner Ort.
Das ist wunderbar, oder? Und wenn du sagst, aussergewöhnlich, eigentlich ist es ja nicht so aussergewöhnlich, aber es sind so die kleinen Momente, die letztlich beim Arbeiten auch Lebensqualität bringen.
Lebensqualität beim Arbeiten. Über das reden wir die ganze nächste Episode mit Barbara Josef. Sie war Kommunikationschefin von Microsoft Schweiz, bis sie sich jetzt selbstständig gemacht hat. Und sie sagt, dass die wichtigsten Sachen nicht während, sondern außerhalb der Bürozeit passieren. Der eZürich Polit-Talk gibt es als Live-Event und es wäre grossartig, euch dabei zu haben. Alle Infos findet ihr auf zh.ch/polittalk oder auf ezuerich.ch. Und ein Mitschnitt von dieser Live-Diskussion gehört ihr ebenfalls hier im Podcast. Verantwortlich für einen Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk eZürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich. Die Podcast-Produktion mache ich, der Nicolai Weger von der Podcast-Schmiede.